Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Was ist hier echt? Was ist authentisch? Was ist erfunden? Was ist inszeniert? Trump hat diese Fähigkeit des uns immer wieder Irritierens, diese Haltung zu kämpfen, unbedingt zu kämpfen, zu seiner Taktik gemacht. Aber Strategie ist etwas, was wir immer mit Bezug auf Taktik denken müssen. Es gibt Strategie nicht ohne Taktik. Das Unsichtbare, das, was ich aus dem Sichtbaren, dem Sichtbaren erschließen muss, ist das, worauf sich die Strategie bezieht.
Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge des RHI-Podcasts. Heute machen wir ein Blitzlicht-Interview mit Manuela Pietras. Manuela Pietras ist Professorin an der Universität der Bundeswehr und wir haben auch schon miteinander ein Podcast-Gespräch geführt und sie hat auch schon die RHI-Kontext mit ihrem Wissen bereichert. Heute hat sie sich bereit erklärt zu dem Thema mehr als Ziele setzen, was ist der Kern strategischer Führung, einen RHI-Talk zu halten. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Pietras.
Hallo, Frau Meyer-Schneider. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Pietras, das ist ja jetzt nicht so was Triviales. Bei den Talks muss man sich auf eine Bühne stellen. Es ähnelt mehr eigentlich dem Schauspielhaus als dem Vorlesungsraum. Hat Sie das besonders motiviert, heute mal zu sagen, jetzt gehe ich es mal ganz anders an? Oder sind Sie es gewohnt, wie auf der Bühne aufzutreten?
Naja, in meinem Beruf muss man natürlich doch auch auftreten. Jeder Vortrag ist ja eine Präsentation und auch dadurch immer ein bisschen, ja, man muss sich überlegen, wie man dem Ganzen eine bestimmte Dramaturgie gibt. Das gehört natürlich auch da schon dazu. Aber heute, das ist ein neues Format und sowas interessiert mich immer sehr.
Gibt's was, was Sie allen zukünftigen RHI-Talkern schon jetzt mitgeben können aus Ihrer Vorbereitung?
Ich fand die Vorbereitung mit Herrn Laslop ausgezeichnet hilfreich.
Ah ja, das ist etwas, Herr Laslop ist unser Coach und er begleitet all unsere Referenten hier durch ihren Vortrag. Gerne würde ich Sie jetzt noch ein bisschen besser dem Publikum vorstellen. Und wie geht das anders, als wenn ich Ihnen mal 5 Fragen frage, wo Sie sich entscheiden müssen, für welche Option Sie gehen? Und erzählen Sie uns doch einfach, warum. Frau Pietras, Musik oder Stille, was bevorzugen Sie?
Musik. Ich mag die Anregung durch die Musik, die Harmonie, die sie gibt. Und zugleich muss ich sagen, dass ich ohne Stille keine Musik ertragen würde.
Das ist eine, wenn Sie es mir gestatten, sehr schöne Antwort. Wenn Sie wählen dürfen zwischen Schwimmen oder Sonnenbaden, für was würden Sie sich entscheiden?
Für das Schwimmen. Aber ich wäre froh, auch in diesem Falle, wenn ich zwischendurch mal Sonnenbaden dürfte, weil das wird dann doch ein bisschen anstrengend.
Das ist auch immer so ein Thema, manchmal Brille oder Kontaktlinsen.
An der Stelle bin ich eindeutig Kontaktlinsen.
Kontaktlinsen, ja. Und wenn Sie abends mal auf dem Sofa fläzen, Komödie oder Actionfilme?
Ehrlich gesagt, keines von beiden.
Keines von beiden. Schauen Sie manchmal Filme oder Movies im Englischen?
Ja, absolut. Ich halte sogar sehr viel von Filmbildung. Aber wenn Sie mich fragen, dann mag ich sehr gerne das Fernsehspiel. Und das geht ja, nein, es geht nicht direkt in Richtung Komödie, aber doch mehr in Richtung Theater.
Mehr in Richtung Theater. Okay, dann andersrum. Sie wohnen ja in der Nähe von München und gehen vielleicht mal in München auch ins Theater. Kammerspiele oder Residenztheater?
Ich mag schon die Kammerspiele sehr gerne.
Und beim Arbeiten würden Sie eher ein Windows wählen oder ein Mac?
Ich habe mit dem Mac begonnen und muss aber aus Gründen des Dienstherrn mit dem Windows arbeiten.
Also Sie können in beiden Welten operieren.
Geht mit beiden.
Ja, das kennzeichnet Sie, glaube ich, auch ganz gut. Und genauso wollen Sie ja mit den Menschen heute die Überlegung anstrengen, was ist der Kern strategischer Führung? Anders gefragt, Sie kommen ja aus dem Bildungsbereich, wenn ich das so verkürzt sagen darf, aber auch gerade die Kommunikation ist Ihnen ein Anliegen. Wann ist Ihnen strategische Führung denn im Berufsleben begegnet?
In meinem Beruf natürlich. Also wer eine Professur hat, muss auch führen, nicht? Eine Professur ist ja eigentlich wie ein kleines Unternehmen. Sie haben Mitarbeiter, Sie müssen Drittmittel besorgen. Diese Drittmittel müssen immer wieder vorhanden sein, damit die Mitarbeiter ihre Promotionen fertigstellen können. Insofern hat man hier doch auch mit übergeordneten Planungsprozessen zu tun.
Und das ist Kern strategischer Führung. Da werden Sie später auch in Ihrem Vortrag unter anderem drauf eingehen. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wenn Sie bei strategischer Führung ja so denken, aus Amerika kennt man das mit großen Visionen für Gesellschaften, mit Zeiträumen, mit denen sich vielleicht auch schwierig erstmal operationalisieren hält. Was holt Sie denn immer wieder auf den Boden zurück, wenn Sie in so großen Dimensionen denken?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe durch meine bildungswissenschaftliche Forschung gelernt, dass nicht das eine oder das andere gut ist, also nicht zum Beispiel das abstrakte Denken, was wir sehr hoch würdigen, sondern dass auch die Fähigkeit, im Detail, in der Konkretion zu sein, gleich wichtig ist. Und so ähnlich ist es auch bei Strategie. Es gibt eine Strategie nur in Bezug auf Taktik. Und insofern kann ich, und weil diese beiden zusammenhängen, kann ich ja auch nicht sagen, dass das eine oder das andere das Wichtigere ist, sondern man kann es mit dem Strategischen übertreiben. Das sind die Leute, die immer schon nachfragen, was ist Plan B oder C? Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht übersieht.
Und etwas, wo man überhaupt nicht groß planen kann, weil das passiert einem manchmal im Leben, sind Freundschaften. Und Freundschaften haben Sie sicher auch enge. Was schätzen Sie an Ihren Freunden denn am meisten, Frau Pietras?
Ich denke, dass eine gute Freundschaft auszeichnet, dass die Freunde einem nicht huldigen, sondern dass sie auch sagen, das ist vielleicht nicht so gut oder macht das so oder so. Und auch die Verlässlichkeit. Ich bin in meinem Beruf sehr stark eingespannt zeitlich. Und wenn sie mir nicht böse nehmen, dass ich nicht so viel Zeit habe, dann ist diese Stetigkeit, die Freundschaft gibt, für mich auch etwas sehr Wichtiges und das möchte ich auch zurückgeben.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Ihnen, sind ganz gespannt, auf welche Reise Sie mit uns gehen und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und dass Sie es genießen, auf der Bühne zu sein.
Dankeschön, ich genieße es jetzt schon sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Pennsylvania, 13. Juli 2024. Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump. Donald Trump beginnt seine Rede. Es sind Schüsse zu hören. Er verbirgt sich hinter dem Rednerpult, um sich zu schützen. Seine Leibwächter kommen von rechts und von links, um ihm zu helfen und ihn niederzuhalten. Trump möchte das nicht. Geht auf die Füße, steht auf. Fight, fight, fight. Trump hat hier ein Bild gezeigt, was wir nicht so schnell wieder vergessen werden. Im Hintergrund die Fahne der USA, der Präsidentschaftskandidat mit seinem blutverschmierten Gesicht. Im Vordergrund die Leibwächterin, die ihn schützt. Als Frau kommt sie und schützt ihn dort, wo er am empfindlichsten, am stärksten gefährdet ist, von dem Bereich des Bauches her. Wir können uns das im Moment nicht so vorstellen. Donald Trump, kollektives Gedächtnis, ist eine recht erratische Politikerpersönlichkeit. Und er irritiert uns immer wieder. Donald Trump sagt Sätze wie Migranten essen Katzen. Er ist derjenige, der über Fake News gesprochen hat. Und dann sagt er solche Sätze. Er überrascht uns immer wieder. Überraschung ist eine der großen Taktiken, die es gibt. Dazu zwingt er uns aber auch immer wieder darüber nachzudenken. Was ist hier echt? Was ist authentisch? Was ist erfunden? Was ist inszeniert? Trump hat diese Fähigkeit des uns immer wieder Irritierens, diese Haltung zu kämpfen, unbedingt zu kämpfen, zu seiner Taktik gemacht. Szenenwechsel. Berlin, 6. November 2024. 2,5-stündige Haushaltsverhandlungen wurden erfolglos abgebrochen. Bundeskanzler Olaf Scholz, sein Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner stellen sich der Presse. Habeck und Lindner, Profis im Politbereich, aber man merkt, sie sind etwas überrascht von dieser Situation. Sie müssen sich überlegen, jetzt ganz schnell zu einem Statement zu kommen. Anders Olaf Scholz. Er überrascht uns mit einer wohlgesetzten Rede, rhetorisch ausgefeilt bis hin zu etwas, was wir von ihm weniger kennen, sein persönliches Berührtsein, auch eine Emotionalität, die in dieser Rede herauskommt, die wir so von ihm nicht kennen. Er überrascht mit einem Satz. Meine Damen und Herren, ich habe soeben den Bundespräsidenten um Entlassung des Finanzministers gebeten. Diese Bombe sozusagen bringt er mit einer Strategie, einer vorbereiteten Rede. Er hat, wie es aus regierungsnahen Kreisen heißt, Spitzenkreisen heißt, eine
3 Reden vorbereitet gehabt. Die anderen beiden kennen wir nicht. Und er hat diese eine gehalten. Er hat in diesem Moment das Heft in der Hand behalten als Bundeskanzler. Er war strategisch hervorragend vorbereitet. Die Begriffe Strategie, strategisch werden bei uns recht inflationär verwendet. Kaum hat man ein Ziel oder einen Plan, sprechen wir schon von Strategie. Ganz so einfach ist es nicht. Stellen wir uns ein Kind vor. Es ist ein schöner Schnee, ein schöner Tag, mit, wie wir es jetzt gerade im Winter haben. Es ist Schnee gefallen. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause, wollen einen formen. Einer beginnt Schneebälle zu formen und wirft sie gegen einen Klassenkameraden. Das ist ein Handeln. Das Ziel des Handelns ist, den Klassenkameraden mit dem Schneeball zu treffen. Es könnte sogar sein, dass dieses Ziel noch ein weiteres übergeordnetes Ziel hat. Ich hoffe, dass er auch anfängt, Schneebälle zu machen und wir haben eine richtig schöne Schlacht beieinander. Dieses Mehr, dieses Übergeordnete, was ein bisschen mehr ist als das unmittelbare intentionale Handeln, weist in Richtung dessen, was eine Strategie ist. Was eine Strategie ist, diesen Begriff verdanken wir einem chinesischen General, der lebte 550 vor Christus, Meister Sun, Sun Tzu, auch Sun Tzu ausgesprochen, ich sage Sun Tzu, der ein Buch schrieb, Die Kunst des Krieges, 550 vor Christus, wie gesagt. Wahrscheinlich ist das Buch, Sie können es im Internet sich ganz einfach holen, ungefähr 200 vor Christus niedergeschrieben worden. Sun Tzu machte eine große Entdeckung. Und zwar, dass es Strategie gibt, aber Strategie ist etwas, was wir immer mit Bezug auf Taktik denken müssen. Es gibt Strategie nicht ohne Taktik. Interessant ist, wenn man sich das überlegt, dass in seinem Buch der Begriff Taktik 28 Mal gebraucht wird und Strategie bloß 3 Mal gebraucht wird. Sun Tzu macht eine große Entdeckung und die ist umso größer, wenn man sich, die kann man daran messen, die Größe der Entdeckung, dass zu der Zeit, als er sich seine Gedanken machte, es erst ganz wenig Schriftstücke gab. Schrift war noch etwas sehr Neues. Papier sehr teuer oder die im asiatischen Raum verwendeten Formen von, was wir als heute als Papier bezeichnen. Und noch weiterhin ist hier auch wichtig, dass die meisten Kenntnisse, die man gehabt hat, sind mündlich vermittelt worden. Stellen Sie sich vor, aus mündlichen Erzählungen und fast keinen Schriftstücken eine reflexive Distanz zu etwas zu gewinnen und aus bestimmten Ereignissen, wie Kämpfe es sind, er spricht immer von Kampf, Gefechte würde Clausewitz sagen, über den spreche ich ja gleich noch, hier herauszufinden, was zeichnet die aus? Gibt es hier besondere Regelmäßigkeiten? Überhaupt erstmal nach Regelmäßigkeiten zu schauen. Das ist etwas, was er geleistet hat. Und er hat noch etwas viel Größeres geleistet. Er hat erkannt, dass es hinter dem, was ich sehen kann, noch etwas, eine weitere Ebene gibt. Das ist eine Ebene, die mental ist, die jener trägt, der handelt, aber über die wir gar nichts wissen, auf die wir lediglich schließen können. Wir haben in Europa, sagen wir, erst zur Zeit der Aufklärung gelernt, in die Köpfe der Menschen zu blicken, dadurch, dass sich dann eine Romanliteratur entwickelt hat. Und diese Romanliteratur hat uns auf fiktionalem Wege Gedanken darüber machen zu lassen, was bewegt einen Menschen. All diese Mittel hatte Sun Tzu noch nicht. Was ist für ihn strategisches Denken? Strategisches Denken ist ein Denken, was von Taktiken ausgeht und hier versucht, das, was Taktik zu einem Erfolg bringen kann, daraus eine Strategie zu entwickeln. Taktik ist zunächst einmal basiert auf bestimmten Gegebenheiten, wie zum Beispiel landschaftlichen Bedingungen. Und weiterhin ist es so, dass Taktik etwas ist, was ich nicht mitteile, auf das ich, wie gesagt, schließen muss. Wichtig ist bei der, aber er hat noch nicht die Möglichkeit, und hier kommen wir zu dem nächsten Denker, zu Clausewitz, er hat noch nicht die Möglichkeit, so wie Clausewitz das hatte, auf sehr viele verschiedene Beispiele zu gehen. Also eine Fülle an Literatur vor sich zu haben, aus der er dann die Möglichkeit hat, dieses 55-seitige Buch in eine Lehre zu bringen. Das ist das, was Clausewitz schafft. Clausewitz, der ungefähr 3400 Jahre später lebte, hat ein preußischer Generalmajor, der als Direktor einer Militärschule in Berlin die Möglichkeit hatte zu schreiben, die Bibliothek zu benutzen und sich intensiv mit der Militärliteratur auseinanderzusetzen. Das hat er auch getan, hat die gut genutzt. Das können wir aus seinem Buch Vom Kriege auch herauslesen. Und was wir hier in dem Buch vom Kriege sehen, ist, dass Clausewitz es schafft, Gesetzmäßigkeiten zu finden. Also das, was bei Sun Tzu schon angefangen wird, dass man sagt, was macht denn aus, dass eine Taktik, dass etwas ist, was man als eine Taktik aus bestimmten Kampfhandlungen herauslösen kann? Hier hat natürlich Clausewitz schon ganz andere Möglichkeiten. Er hat also eine Fülle an empirischem Material, an Erzählungen, die auch aufgeschrieben wurden, die er dafür verwenden kann. Und so ist eine große Leistung von ihm, diese Gesetzmäßigkeiten zu extrahieren sozusagen und sie uns zugänglich zu machen. Und insofern hat er es sehr viel leichter schon als Sun Tzu, sich eine Definition zum Beispiel von Strategie und Taktik zu finden. Das hat Sun Tzu noch nicht gemacht, konnte er noch gar nicht machen, möchte ich sagen. Er ist einer der größten Denker, die je gelebt haben. Das ist eines der meistgelesenen Bücher überhaupt, die Kunst des Krieges. Aber er hatte noch nicht solche vielen Mittel, wie Clausewitz sie hatte. Clausewitz, einer der berühmtesten Militärstrategen, die gelebt haben, weltweit heute gelehrt, Lehre ein sehr wichtiges Mittel. Ein Ziel von dem, was er geleistet hat. Und Clausewitz erreicht eines. Clausewitz zieht eine weitere Unterscheidung ein. Bei Clausewitz geht es also nicht alleine darum, dass er unterscheidet Strategie und Taktik, sondern Clausewitz unterscheidet noch etwas weiteres. Das ist Zweck. Ich mache es jetzt mir mal einfacher und spreche von Ziel und Mittel. Wie also denkt Clausewitz? Um sein Denken zu verstehen, muss man zunächst einmal sich vergegenwärtigen, dass bei ihm Strategie und Taktik nicht dieselben Ziele haben. Bei Sun Tzu hat beides dasselbe Ziel. Sun Tzu möchte Sieg erreichen im Kampf und Sieg im Krieg. Bei Clausewitz sind es unterschiedliche Ziele. Das ist erst einmal ganz wichtig, um ihn zu verstehen. Wir finden dann, wie gesagt, dieses Extrahieren von Regelmäßigkeiten, genau wie wir es auch bei Sun Tzu finden, nur weit intensiver ausgearbeitet. Wir haben ja eben gehört von General Fahrt, das Buch hat 1000 Seiten, Sun Tzu 55 Seiten, das ist schon ein großer Unterschied. Was aber diese Besonderheit des Denkens auszeichnet, diese Unterscheidung von Zweck und Mittel, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Dazu möchte ich vielleicht mal etwas zum Clausewitz-Lesen sagen. Lassen Sie sich nicht verdrießen davon, dass er eine etwas schwierige Sprache hat. Wir denken immer, die Geisteswissenschaftler müssten, weil sie Deutsch sprechen oder Sprache verwenden, doch so reden, dass das jedermann versteht. Das ist mitnichten so. Man kann natürlich versuchen, Dinge einfach zu machen, so wie ich das jetzt tue. Aber wenn mir die Komplexität seines Gedankens nicht vorliegen würde, dann würde ich ja gar nicht vereinfachen können. Ich hätte also keinen Hintergrund, vor dem ich vereinfache. Wenn wir das täten, würde unser Wissen nicht die Tiefe haben, die es hat. Also, kritisieren Sie nicht die Wissenschaftler, die schwierig schreiben, suchen Sie sich etwas Einfaches, weil etwas Vereinfachtes, dafür gibt es ja Literatur, oder kämpfen Sie sich durch, das lohnt sich, man kann es verstehen. Und jetzt ist etwas ganz wichtig, bei Clausewitz sind die beiden Ebenen, die unterschiedliche Ziele haben, zueinander versetzt. Aber ich mache es erstmal nochmal einfacher. Auf der Ebene der Taktik ist das Ziel der Sieg im Gefecht. Auf der Ebene der Strategie ist das Ziel, geht es um Krieg, um die Gesamtheit des Krieges. Und hier ist der Ziel der Frieden. Diesen Gedanken muss man sich erst einmal, das ist ungewöhnlich, dass das Ziel der Frieden ist. Er hat ein politisches Ziel. Bei Clausewitz ist Taktik immer in einen politischen Kontext, ist Strategie immer in einen politischen Kontext eingebettet. Und das ist das Besondere bei ihm. Man kann ihn gar nicht anders verstehen. Man sagt häufig, bei Clausewitz würde sagen, Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Das ist nur teilweise richtig. Die Politik hört nicht auf bei Clausewitz. Es ist ganz interessant, wenn wir uns unsere momentane Sicherheitslage anschauen, inwieweit wir eigentlich hier Clausewitz folgen. Und in welcher Form wir ihm folgen. Ich komme nochmal zu einem Vergleich der beiden Denker. Also Sun Tzu hat die Idee, dass Strategie ist etwas Militärisches. Bei Clausewitz ist Strategie etwas Politisches. Da haben wir die Gleichheit. Wir können auch sagen, dass sie noch in einer Hinsicht sich ähneln. Es sind Erfahrungswerte, von denen ich ausgehe. diese muss ich beobachten, Gesetzmäßigkeiten finden, aus denen extrahiere ich Taktiken. Das ist noch sehr ähnlich bei beiden. Also setze ich jeweils Taktiken ein, um Siege zu erreichen. Und erst auf der Ebene der Strategie fängt es sich dann zu unterscheiden an, weil bei Sun Tzu hat Taktik und Strategie dasselbe Ziel, nämlich das Siegen im Gefecht oder im Kampf, wie er sagt, der Sieg, der im Krieg erreicht werden soll. Und bei Clausewitz ist es so, dass er sagt, dass man die Taktik einsetzen muss, um im Gefecht einen Sieg zu erreichen, und die Strategie, um aus allen Gefechten diesen Erfolg zu haben, der zu einem politischen Erfolg wird. Wir können also jetzt, merken Sie schon, zwei Ebenen des strategischen Denkens unterscheiden. Die erste Ebene, die einfachere Ebene, die aber mitnichten eine weniger wertvolle Ebene ist, wäre dann die, dass man sagt, zum Beispiel auf ein Unternehmen bezogen, ich möchte die Verkaufszahlen erhöhen. Und zum Erhöhen der Verkaufszahlen setze ich spreche es mal nicht mehr von Kampf und Gefecht, setze ich bestimmte Operationen ein. Zum Beispiel rhetorische Mittel. Erfolg ist es, wenn ich die Verkaufszahlen erhöhe. Wenn es mir gelingt, mit vielen solchen Taktiken meine Verkaufszahlen zu erhöhen im Sinne einer Strategie, dann habe ich mein Gesamtziel erreicht, die Erhöhung der Verkaufszahlen. Wenn man nach Clausewitz strategisch denkt, dann wird es etwas schwieriger. Weil dann würde ich sagen, in meinem Unternehmen geht es darum, ich möchte die Verkaufszahlen erhöhen, um mich international besser zu positionieren auf meinem Markt. Ich habe also ein zweites Ziel, was ich mit einführe. Um das leichter nachzuvollziehen, ist vielleicht wichtig, sich eines zu überlegen. Noch denken wir nochmal an Sun Tzu. Sun Tzu beobachtet, was in einem Kampf geschieht. Er schaut es sich an. Das Sichtbare, das Handeln, ist das, worauf sich die Taktik bezieht. Das Unsichtbare, das, was ich aus dem Sichtbaren, dem Sichtbaren erschließen muss, ist das, worauf sich die Strategie bezieht. Taktik ist sozusagen eher Handeln, eher in der Unmittelbarkeit. Strategie ist eher in dem mentalen, im denkerischen Bereich verortet. Deswegen hat Clausewitz auch unterschiedliche Denkwerkzeuge, die er bei der Strategie schon nennt. Er spricht von Werten, von Kategorien, von Klassen, die man habe, um eine Strategie zu entwickeln. Das finden wir bei Sun Tzu noch nicht. Ich komme damit zum Schluss. Bei Clausewitz ist die große Schwierigkeit die, dass man es sich so vorstellen muss. Ich habe eine Operation, die ich einsetze, um mit dieser etwas Bestimmtes zu erreichen, den Sieg. Ich habe also Mittel, um ein Ziel zu erreichen mit einer Operation, das Sieg oder Erfolg. Das ist die taktische Ebene. Wenn ich jetzt auf die strategische Ebene gehe, ist es versetzt. Jetzt ist es so, dass diese Operation nicht mehr das ist, mit dem ich mein Ziel erreichen will, sondern die Operation wird plötzlich zum Mittel, was ich gebrauche. Hatte ich also vorher das Ziel, wird das Ziel jetzt zum Mittel. Dieses Mittel setze ich ein, um etwas anderes zu erreichen. Strategie, Denken, etwas Politisches, die Positionierung auf dem internationalen Markt. Also das, was auf der taktischen Ebene der Zweck, das Ziel ist, wird auf der strategischen Ebene das Mittel. Und das macht es so schwer, nach Clausewitz strategisch zu arbeiten. Denn jetzt muss ich ja erst einmal unterscheiden können, was ist eigentlich auf meiner taktischen Ebene angesiedelt und was muss ich auf der strategischen Ebene ansiedeln. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!